Und bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, diese Woche begrüßen wir unseren Werbepartner teamleader.de. Die Jungs und Mädels haben eine Series C-Finanzierung hinter sich mit sage und schreibe 22 Millionen Dollar. Und das Ziel ist, dass sie ihr Produkt besser machen. Sie möchten es vor allem lokaler adaptierbar machen. Teamleader ist ja eine Plattform, auf der ihr quasi als kleine Unternehmen viele Prozesse abbilden können. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es geht um Zeiterfassung, Rechnungsstellung, es geht um tatsächlich Management von Projekten. Also ihr könnt viele Dinge über die Plattform Teamleader als Cloud-Produkt abbilden. Wir setzen ja fast nur Cloud ein. Und was man vielleicht beachten sollte, ihr bekommt 25% Rabatt unter dem Stichwort bzw. unter dem Link teamleader.de/newwork. Dann habt ihr 25% Rabatt auf den Originalpreis vom ersten Jahresvertrag. Insofern schaut rein und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. John F. Kennedy.
So fangen wir heute an, ungewöhnlich. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Christoph Magnussen
und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Benedikt Herles, der gerade ein Buch geschrieben hat, was mir die letzte Nacht geraubt oder geschenkt hat. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall, was mich sehr, sehr berührt hat. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das Buch heißt Zukunftsblind, wie wir die Kontrolle über den Fortschritt verlieren. Und das Zitat, was ich gerade vorlesen durfte, ist auf der ersten Seite des Buches. Und man würde meinen, es kommt von heute. Ja. Es ist aber von John F. Kennedy.
Genau, deswegen haben wir es vorgelesen. Und wir hören heute auf mit einer kleinen Mini-Lesung. Du hast ein Buch, was sich anschaut, wenn man die Ausstattung anguckt und losliest, was fast, finde ich, seinen dystopischen Charakter hat, aber zumindest ja doch einen warnenden Charakter hat, endet mit einer Utopie, die du formuliert hast und die wollen wir zum Schluss dann auch einmal unseren lieben Hörerinnen und Hörern zeigen. Danke, dass du dich dazu bereit erklärst, das auch noch vorzulesen. Aber wir fangen mal bei dir als Person an. Wo kommst du her? Was hast du sonst noch so gemacht, außer Bücher schreiben? Und wer bist du?
Ja, klasse. Also ich bin 1984 geboren, in München Abitur gemacht, bin dann zum Grundstudium an eine private Business School gegangen, an die WHU in der Nähe von Koblenz. Dort Betriebswirtschaftslehre studiert, anschließend zum Hauptstudium zurück nach München gewechselt, an die LMU. Und was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, das war so die Schnittstelle von Geisteswissenschaften und ökonomischen Wissenschaften. Also sprich da, wo die Wirtschaft auf den Menschen trifft. Und genau in dem Bereich habe ich dann auch promovieren dürfen, und zwar über die Frage, wie eigentlich Menschen zu ihren Wertvorstellungen kommen. Also nicht ethische Wertvorstellungen, sondern wirklich ökonomische Wertvorstellungen. Was uns die Neurologie darüber sagt, wie das Hirn, welche Rolle das Hirn dabei spielt, die experimentelle Psychologie, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten und was Wirtschaftswissenschaftler in ihren Modellen dann eben nicht daraus machen. Und so ein bisschen mich mit der Frage beschäftigt, ob das die Ungenauigkeit und die Problematik dieser mathematischen und manchmal ja auch scheinrationalen volkswirtschaftlichen Modelle, was mit dem Menschenbild zu tun hat, die diesen Modellen zugrunde liegen. Und das war eine großartige Zeit, die mir viel Spaß gemacht hat, aber nach 2,5 Jahren im akademischen Elfenbeinturm war mir irgendwie klar, dass ich mich für die echte Welt da draußen ein bisschen resozialisieren muss.
Und aber geprägt hatte ich die Zeit, ne? Also
ja,
wenn ich das heute lese, dann kann ich jetzt nachvollziehen, warum du so schreibst, wie du schreibst.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wirklich spannend wird es doch an der Schnittstelle der Fächer, da wo die verschiedenen Brillen, die Menschen so aufhaben, aufeinandertreffen und wo man was Neues schaffen kann mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und nach dieser Promotion bin ich dann, um wieder zurückzukehren in die echte Wirtschaft, in eine amerikanische Strategieberatung gegangen, habe dort als Unternehmensberater gearbeitet. Und
bei welcher warst du?
Das habe ich nie gesagt, weil ich in meinem neuen Buch sozusagen gar nicht über eine Beratung schreiben wollte, sondern über eine Branche, über Methoden sozusagen. Und wie gesagt, ich habe gerade...
Lassen wir es so.
Ich habe in der Beratung relativ schnell merken müssen, dass man dort primär lernt, Bestehendes zu optimieren, nicht unbedingt Neues zu schaffen. Und habe mich immer öfter gefragt, ob das, was ich da eigentlich den ganzen Tag mache, die PowerPoint-Präsentationen, Excel-Tabellen, ob das eigentlich, ob das gut für mich ist, ob das gut ist für unsere Kunden und ob das gut ist für die Wirtschaft als Ganzes, oder ob die Art und Weise, wie wir Manager in ihren ersten Berufsjahren, aber auch schon vorher an der Business School, so wie ich es erlebt hatte, an der WHU beispielsweise, die Art und Weise, wie wir sie auswählen und formen, ausbilden, ob die nicht eigentlich der kulturelle Grund sind für das berühmte Innovators Dilemma. Also Innovators Dilemma als statistisch gut beschriebenes Phänomen, dass sich große Firmen eigentlich nie selbst neu erfinden können, dass Marktführer über disruptive Sprünge in ihrer Branche eigentlich immer ihre marktführende Position verlieren. Und genau darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, über die kulturellen Ursachen des Innovators Dilemma, Titel Die kaputte Elite, ein Schadensbericht aus unseren Chefetagen.
Was für ein geiler Titel, der wahrscheinlich dazu führte, dass du es ganz ordentlich verkauft hast.
Genau, das hat sich sehr gut verkauft. Und das war es tatsächlich, ein Schadensbericht. Ich habe von meinen Erfahrungen als junger BWL-Student, als Strategieberater berichtet und das dann so ein bisschen rausgezoomt, wenn man so will, und mir überlegt, was eigentlich, wenn nicht nur ich diese Erfahrungen mache, sondern viele, und wenn das sozusagen die zukünftigen Unternehmenslenker sind in unserem Land, was das mit unserer Wirtschaft macht, ja, was das mit der Innovationskraft, mit der Erneuerungskraft unserer Wirtschaft macht. Und gleichzeitig hatte ich natürlich immer eine große Faszination für die Startup-Welt. Einfach auch als Gegenmodell zum PowerPoint-Bingo der großen Konzerne, und hatte dann das Glück, dass ich 2013 hier in Hamburg bei eVentures anheuern konnte, einem globalen Venture Capital Fonds, sehr erfolgreich, wo ich dann als Associate die nächsten zwei Jahre das VC-Handwerk von der Pike auf lernen durfte. Und 2015 kam dann das Angebot, einen gänzlich neuen Venture-Fonds aufzubauen, Vito Ventures, sitzt in München, mit der Fissmann-Gruppe im Hintergrund, den kennen die meisten vielleicht aus dem Wintersport-Sponsoring, also großer Heizungshersteller.
Einige Leute denken, sie stellen Gewehre her, weil sie beim Biathlon könnte ich jetzt als Marketing mal was dazu sagen, aber die Firma ist natürlich ein Begriff, nee, genau. Und also, das, was sie machen, auch
ganz absolut, klar. Also absoluter Technologieführer im Bereich Heizung, generell Klimatisierungstechnologien. Und Vito Ventures ist ein auf B2B-Themen, also B2B-Hightech-Themen fokussierter Fonds. Wir investieren paneuropäisch in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Blockchain, und ja, eine grandiose Erfahrung, eine grandiose Lernkurve, so einen Fonds mal von Stunde Null an aufzubauen.
Und wie groß ist euer Team da? Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind momentan zu fünft, ja. Genau. Und als Venture Capital Investor ist man ja immer auch so eine Art angewandter Zukunftsforscher. Ne? Man überlegt, das habe ich mal, glaube ich, in einem Interview mit Berlin Valley gesagt, aber ich finde bis heute, es stimmt. Also man überlegt sich ja, wie sieht die Welt von morgen aus? Ja, wie verändern sich Wertschöpfungsketten und Industrien und welche Technologien und welche Startups bedienen diese Zukunft? Und dort versucht man logischerweise zu investieren. Und das, was ich dort in den letzten Jahren gesehen habe, das hat mir zunehmend Sorgen gemacht. Ja, nicht die Technik, nicht die Innovation hat mir Sorgen gemacht, sondern das, was wir als Gesellschaft eben nicht daraus machen. Unsere Planlosigkeit, unsere Visionslosigkeit, unsere Naivität, mit der wir in eine tatsächlich technologisch-wissenschaftliche Zeitenwende marschieren. Und das hat mich dann motiviert, ein zweites Buch zu schreiben. Diesmal geht es nicht um die Erneuerung der Wirtschaft, sondern um die Erneuerung der Gesellschaft. Das ist sozusagen der rote Faden. Und ich stelle die Frage, warum wir so eine Art politisches Innovators-Dilemma haben. Warum kein Politiker sich traut auszusprechen, was eigentlich dringend gesagt werden müsste, nämlich das industriegesellschaftliche Modell der letzten Jahrzehnte, das wird ganz sicher keine weiteren Jahrzehnte funktionieren. Aber stattdessen optimieren wir hier ein bestehendes Modell und sind blind für die Disruption, die als Gemeinschaft auf uns zukommt.
Siehst du das in allen, also wenn du jetzt drauf schaust, ne, Michael, du hast dich reingelesen heute Nacht, ich habe das kläglich verpasst, ich simuliere jetzt den Zuhörer. Das war
eine geile Erklärung, und die wollen wir kurz unseren Hörern, die sind umgezogen von einem Coworking Space in den anderen, und das ist in der Umzugskiste, die haben es nicht gefunden.
Und meine Leute wissen halt, ich neige nicht zu Papier, und ich glaube, Tessa hat es tatsächlich um reingeräumt.
Ich hätte es eigentlich als PDF wissen. Schicken können, das habe ich vergessen.
Ja, alles gut, egal. Alles gut. Sie hat es gut gemeint.
Du bist jetzt der Leservertreter.
Genau. Aber völlig nachvollziehbar, wirtschaftlich nachvollziehbar, politisch noch schwieriger nachvollziehbar, weil ich mich jetzt frage, also Ist das wie ein Blind Spot? Ist das ein Haltungsthema? Womit hat das zu tun? Tatsächlich, ich habe heute Morgen darüber nachgegrübelt. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext. Irgendeiner fragte mich, was das Thema in Deutschland ist. Und habe ich gesagt, naja, wir haben halt auch Angst tief in uns sitzen. Ich glaube, wir haben irgendwie darüber geschrieben. Wir haben Angst gefühlt sehr tief in uns sitzen. Und nach einer Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann halt nur, da konntest du nur aufbauen, da ging es nur rauf, kommt jetzt diese Angst wieder mehr zum Tragen. Ich versuche das einfach ein bisschen fassbar zu haben. Das gesellschaftspolitisch ist es für mich noch sehr abstrakt. Hast du Beispiele, wo du sagst, okay, daran manifestiert sich das?
Ja, also Angst ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Du hast angefangen mit der berühmten Mondrede von John F. Kennedy, die ja für das stärkste politische Narrativ, das eigentlich den meisten Leuten überhaupt einfällt, steht, nämlich dem Moonshot-Narrativ, das ja lustigerweise auch seinen Weg in Silicon Valley gefunden hat. Ja, jedes Startup, das was auf sich hält, will ja sein eigenes Moonshot-Narrativ entwerfen. Und solche Narrative sind wichtig, um die Menschen mitzunehmen, um den Menschen ein Ziel zu geben, eine Vision und einen Weg aufzuzeichnen, wohin die Reise geht. Selbst wenn der Weg dorthin noch nicht genau abgesteckt ist. Als John F. Kennedy das Moonshot-Narrativ entworfen hat, war niemandem klar,
wie das gehen soll.
Genau jetzt eigentlich der Mond erreicht werden soll. Aber jeder Putzkraft, jedem Wachsoldaten im Dienste des amerikanischen Staates war anschließend klar, welche Rolle er im großen Ganzen hat. Und nur so gelingt es, diese Angst, von der du sprichst, zu überwinden. Und jetzt können wir lange darüber diskutieren, was die strukturellen Ursachen dieses politischen Innovators-Dilemma sind, wie ich es in meinem Buch beschreibe. Also es ist ja schon interessant, dass die gleichen Dynamiken, die zu einem fatal kurzfristigen Denken führen, in der Wirtschaft wie in der Politik gelten. Also was in der Wirtschaft Quartalsergebnisse, Aktienvertreter, Aktienanalysten sind, die eben in so kurzfristigen Denken von großen Konzernen resultieren, das ist in der Politik, sind das Landtagswahlen, sind das politische Journalisten, sind das wir Wähler, die auch irgendwie kurzfristige Taten verlangen. Und dazu kommt dann unsere Demografie beispielsweise. Ja, dieses Land ist alt, vieles betrifft den Medienwähler gar nicht mehr. Wir sind sehr wohlhabend, unserer Wirtschaft geht's ja verdammt gut immer noch. Diese Sattheit ist ganz sicherlich kein Umfeld für fundamentale Veränderungen. Unsere Parteiendemokratie stammt aus einer industriellen Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Das sieht man ja besonders gut an der SPD, die irgendwie immer noch scheinbar Politik für den Facharbeiter macht, den es so natürlich immer weniger gibt. Kein Wunder, dass niemand mehr die SPD wählen will. Ist natürlich ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt beschreibe, aber im Prinzip entstammt dieses System einer anderen Zeit. Und dann natürlich die Funktionsweise unserer Mediendemokratie, in der alles in 30 Sekunden Soundbites gepackt werden muss, Twitter-Nachrichten, Talkshow-Beiträge. Da wird's verdammt schwer, den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Arbeitsmarkt in der Tiefe zu beleuchten.
Ja. Das ist jetzt ein super Parcours-Ritt ins Buch rein. Ich will mal genau einen Punkt einsetzen. Wir können jetzt nicht das ganze Buch durcharbeiten, ist auch langweilig, weil dann braucht es auch keiner mehr lesen. Aber ich will mal in einen Punkt gehen. Du sprichst von einem Wendepunkt der Wirtschaft, den wir wieder erreicht haben. Du beschreibst die vier industriellen Revolutionen, die Dampfmaschine, die Elektrifizierung, den Personal Computer und jetzt eben als die vierte die Vernetzung und smarte Maschinen. Und was ich sehr schön finde, das Zitat möchte ich gerne mal aus deinem Buch vorlesen, was du zum deutschen Schlagwort Industrie 4.0, der muss ich auch jetzt bei der Hannover Messe 2011 geboren wurde, du sagst dazu, letztendlich ist er nicht mehr als Standortmarketing für ein Land, welches das Internet der Menschen ganz einfach verschlafen hat. Vielleicht fangen wir da mal an. Wie konnte das passieren? Warum haben wir es verschlafen?
Das Internet der Menschen. Ja. Also am Ende des Tages das Konsumenteninternet sozusagen. Ja. Interessanterweise haben wir eben hierzulande gar nicht die Voraussetzungen, um ein Google, um ein Facebook zu gründen. Letztes Jahr wurden in Deutschland etwas mehr als 1 Milliarde Euro Venture Capital investiert. In den USA 84 Milliarden, in China 40 Milliarden und in Israel, ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern, 5 Milliarden. Wie soll da ein neues Google, ein neues Facebook zustande kommen?
Also Faktor 50 quasi bezogen auf die Größe Israel zu Deutschland.
Ja, genau. Ja. Also Israel ist das Land mit den meisten Venture Capital pro Einwohner. Und das sieht man natürlich auch. Die bezeichnen sich ja zu Recht selber als Startup Nation.
Ja,
genau. Mhm. Und das sind sie auch. Und wir haben gestern mein Buch vorgestellt in Berlin mit dem Carsten Lindemann und von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, CSU-Bundestagsfraktion. Und es kam die Frage auf im Plenum, warum gründet denn die Politik nicht ein deutsches Google oder ein europäisches Google, ein europäisches Facebook? Ja, der Punkt ist, keine Regierung kann ein Google oder ein Facebook gründen. Es sind es sind Menschen, es sind Teams, die Google oder Facebook gründen, die die Voraussetzung haben müssen, das tun zu können. Aber der amerikanische Staat hat auch nicht irgendwie Google gegründet. Also man muss die Voraussetzungen schaffen, aber die Initiative, die muss schon von den Menschen kommen.
Ich weiß nicht, ob du darauf eingegangen bist, aber da fällt mir sofort ein, natürlich die Moonshot Connection, Fairchild Semiconductors, also die Firma, die auch der Bob Moore gegründet hat, die später dann zu Intel wurde. Die Jungs haben ja den ersten Transistor aus Silikon gebaut, damit das Ding zum Mond fliegen kann. Da gefühlt eine Connection war da, weil aber eben ein Ziel da war, genau, was so groß war, dass Leute gesagt haben, wir machen's, und die Kohle dann reingegeben wurde. Genau. Aber die Jungs sind die Grundlage des Silicon Valleys, muss man ganz klar sagen.
Absolut. Selbstverständlich. Also natürlich, wir können jetzt lange über die Geschichte des Silicon Valley diskutieren und welche Rolle da das US-Militär gespielt hat. Und selbstverständlich. Also da war einfach ein Nährboden da, in der die Saat der ultimativen Innovation natürlich gesät werden konnte.
Du sprichst über die Kerntechnologien, die du im Moment siehst. Fangen wir mal ruhig an, da ein bisschen uns rein zu grooven. Also das Thema Künstliche Intelligenz, habe ich auch durch dich gelernt, ist ein Begriff, der schon seit 1956, seit der Dartmouth Conference benutzt wird. Du sprichst von KI-Wintern und Sommern. Also es gibt immer wieder Phasen der Ernüchterung, denen wieder Phasen folgen, wo ganz große Begeisterung ist. Ich würde sagen, im Moment sind wir in der Begeisterungsphase. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über das Thema. Und was vor allem, du hast unzählig Beispiele, was das alles beeinflussen wird.
Ja, also generell versucht ja der Mensch, das Hirn schon seit Jahrzehnten nachzubauen, jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Und er war gefühlt erfolgreicher und weniger erfolgreicher. Und diese Phasen nennen sich Sommer und Winter. Also das habe nicht ich mir ausgedacht, das nennt die Branche selber so. Und die Sommer kommen immer her mit Euphorie und viel Geld, das in diesem Bereich fließt. Und die Winter kommen mit Enttäuschung einher. Und am Ende des Tages vor allen Dingen Geld, das einfach rausgezogen wird, Forschungsgelder, das rausgezogen wird. Und übrigens auch ganz interessant, dass in der Kultur, beispielsweise in Hollywood immer die Sommer mit vielen Filmen zum Thema Angriff der Roboter einhergehen. Ja, also Terminator wurde in einem Sommer gedreht und heute haben wir ja wieder viele AI-Filme aber zum Beispiel auch Odyssey, ja, einer der Ur-Science-Fiction, war auch im ersten KI-Sommer sozusagen ein ganz großer Beitrag Hollywoods. Also in allen Bereichen der Gesellschaft spiegeln sich diese Sommer und Winter wieder, nicht nur jetzt wirklich in der Wissenschaft selber. Was jetzt aber tatsächlich neu ist im Vergleich zu früheren Sommern, ist die drei Faktoren, die zusammenkommen und die momentan zu so einer Explosion an Möglichkeiten künstlicher Intelligenzen führen. Das eine ist die Omnipräsenz von Daten, die Verfügbarkeit von Daten. Wir produzieren Zettabyte an Daten, alles von Wikipedia bis zu irgendwelchen Wearables, die wir benutzen können, um diese künstlichen Hirne zu trainieren. Das zweite ist eine neue Modellkategorie, die es vor ein paar Jahrzehnten so noch nicht gab, nämlich diese neuronalen Netze, ja, dieses Machine Learning, das es auf die Art und Weise früher noch nicht gab. Und das dritte ist einfach eine exponentiell gesunkene oder exponentiell gestiegene Rechenkapazitäten oder umgekehrt ausgedrückt sozusagen implodierte Preise für diese Rechenkapazitäten.
So. Und du hast, wenn ich jetzt unterbrechen darf, du hast das Moore'sche Gesetz, hat ja jeder schon mal gehört, aber du hast nochmal gesagt, was das eigentlich alle 10 Jahre bedeutet. Eine Vertausendfachung der digitalen Leistungsfähigkeit, alle 10 Jahre. Das hat Jürgen Schmidhuber genau uns ja auch so vorgerechnet. Ja. Das ist Wahnsinn, ja.
Absolut. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, auch das Moore'sche Law wird irgendwie an seine Grenzen gekommen, also ist an seine Grenzen gekommen, aber das ist natürlich Quatsch, weil selbst wenn wir jetzt die klassische Prozessortechnologie verlassen, dann kommen als nächstes Quantencomputer, also das nächste wird der Industrie schon einfallen, warum eigentlich aus meiner Sicht nichts dafür spricht, dass wir nicht weiter eine Explosion der Rechenkapazitäten erleben werden.
Das kritisieren momentan viele, aber das Beispiel ist wunderbar, weil technischer Einschub. Früher hast du mit CPUs gearbeitet, die sind halt dann tatsächlich von der Energie begrenzt. Und das ist auch die Herausforderung für selbstfahrende Autos. Du musst dann irgendwann natürlich die Energie aufbringen, um das zu betreiben. Jetzt kommt Google, glaube ich, mit eigenen TPUs, Tensor Processing Units, die anders funktionieren. Und schon hast du dieses Beispiel zwischen Kutsche und Automobil, wo du sagst, du redest über eine andere Technologie und kannst es effektiver nutzen. Und das können wir uns nicht vorstellen. Das kann ich gut nachvollziehen.
Genau. Also mag sein, dass das Moore'sche Law in der aktuellen technischen Logik an seine Grenzen geraten ist. Ja? Aber ich bin mir absolut sicher, und die Geschichte der Informatik zeigt, dass das immer so war, dass das nächste ganz sicher kommen wird.
Nächstes großes Thema, Biologie wird auf einmal zu einem Feld. Früher haben wir gedacht, oh, Bio, das machen nur so Nerds. Und jetzt auf einmal entstehen dort unfassbare Sachen, wenn man nur das Thema, den Themenbereich Genetik nimmt. Vielleicht erzählst du auch mal ein bisschen, was uns da auf uns zukommt.
Ja, mir geht das ja genauso. Ich fand Biologie in der Schule immer unglaublich langweilig. Aber eigentlich ist es das Spannendste, was es gibt. Nämlich das Leben an sich, ja, und was das Leben ausmacht. Und was da momentan passiert, in der Mikrobiologie besonders, das wird das Leben auf diesem Planeten vermutlich langfristig noch stärker revolutionieren als die künstliche Intelligenz. Man muss sich überlegen, der Preis einer vollen DNA-Sequenzierung, also Auslesen eines DNA-Strangs, ist in den letzten 10 Jahren um das 350-fache gesunken. Von $350,000 vor rund einer Dekade zu rund $1,000 aktuell, und bald wird man für $100 sein Erbgut auslesen können. Das ist eine stärkere Kostenimplosion als in der digitalen Sphäre mit den Rechenkapazitäten. Also Moore's Law ist nichts dagegen im Vergleich zu dem, was gerade in der Biologie passiert. Und das Resultat ist ein alle 7 Monate sich verdoppelnder Berg an ausgelesener DNA auf dieser Welt. Und dabei ist das Auslesen von Erbinformationen natürlich nur der erste Schritt. Ja, der zweite Schritt ist die Manipulation von Erbgut. Ne? Also neue Werkzeuge, wie das von vielen ja schon gehörte CRISPR-Cas9 beispielsweise, machen ja aus dem DNA-Strang einen Lego-Kasten. Ja? CRISPR-Cas9 so als Suche- und Ersetze-Funktion, so wie man das aus dem Textverarbeitungsprogramm kennt.
Das ist eine schöne Erklärung,
selbstverständlich. Für Gene. Und das Ganze ist billig. Es ist effizient, weil es so billig ist. Ich kann mir für $160 beim US-Startup Odin einen CRISPR-Cas9 Do-It-Yourself-Kit bestellen im Internet. Völlig legal. Und damit kann ich seriöse Biotechnologie in meinem Keller betreiben. Das ist die eigentliche Macht dieser Revolution. Sie ist so verdammt effizient, sie ist so verdammt billig.
Und keiner guckt hin.
Und keiner guckt hin, ja. Letztes Jahr habe ich mir mal den Spaß erlaubt, zu googeln, wie viele Ergebnisse ich bei dem Schlagwort Machine Learning bekomme. Das waren irgendwie 500 Millionen. Und CRISPR-Cas9 waren irgendwie 100.000 Ergebnisse. Und wenn man jetzt überlegt, dass Google für das steht, was der Mensch so denkt, dann zeigt sich hier ein gravierendes Missverhältnis, offen gestanden. Natürlich ist das alles noch schwerer greifbar als das, was gerade in der Informatik passiert. Aber es ist nicht minder revolutionär. Und es entstehen völlig neue Forschungsfelder, beispielsweise die synthetische Biologie an der Schnittstelle von Chemie und Informatik und Biologie, die Schaffung von organischen Innovationen zum Ziel hat. Also aus Mikrobiologen werden Designer. Sie designen am Computer oder in silicio, wie sie sagen. Also in vitro, in vivo, in silicio.
Steigerung, ja.
Genau. Designen sie künstliche Viren oder manipulierte Proteine oder was auch immer mit bestimmten klinischen oder industriellen Aufgaben. Das ist tatsächlich eine Zeitenwende. Dazu kommen dann natürlich noch medizinische Revolutionen, beispielsweise in der Immunonkologie, also im Kampf gegen den Krebs oder in der personalisierten Medizin. Und unterm Strich muss man sagen, was momentan in der Medizin, in der Mikrobiologie passiert, ist einfach atemberaubend.
Die Gefahren, die du auch in deinem Buch erwähnst, sind auch atemberaubend, ne? Also es ist ja nicht nur das, eine Spaltung der Menschheit irgendwann droht von denen, die sich's leisten können, die optimiert und behandelt sind, andere, die das eben nicht haben. Du sprichst ja davon, es wird eine Phase geben, wo Embryos, also mehrere Embryos angelegt werden und dann nur der Beste sich durchsetzt. Und da wird es also eine große Schere geben bei den Menschen. Du sprichst im Buch von einem Spaltungsrisiko. Du sagst, es wird eine Wohlstandskonzentration geben und versuchst die Frage zu beantworten, warum eben dieser technologische Wandel mehr Verlierer als Gewinner produziert. Und das ist ja insbesondere auch in diesem Mikrobiologie-Thema und in dem DNA-Thema ein großes Thema, weil es Menschen geben wird, die werden sich leisten können, quasi ihre Organe austauschen zu können, die nachgewachsen sind und andere eben nicht. Ne?
Genau, also das klingt ja jetzt erstmal so nach Science Fiction, nach diesem Film Gattaca, ja, also so die genetisch optimierte Oberschicht. Aber das ist eigentlich gar kein so großer Science Fiction, weil immer schon hingen Ökonomie und Biologie zusammen. Ja, heute lebt ein Deutscher am oberen Ende des Einkommensspektrums ungefähr 10 Jahre länger als ein Deutscher am unteren Ende des Einkommensspektrums. Schon in der Antike lebten wohlhabende Menschen länger und gesünder. Sie hatten besseres Essen, besseren Zugang zu medizinischer Versorgung. Das ist nichts Neues. Die Ökonomie hat wenig Mitleid mit der Biologie. Man sieht das zum Beispiel an dem Beispiel der Pferdepopulation. Ja, im 19. Jahrhundert gab es hunderttausende Pferde in europäischen Städten, weil wir angewiesen waren auf Pferdemuskeln beim Betrieb dieser Gesellschaft. Aber dann wurde der Ottomotor erfunden, die Dampfmaschine wurde schon vorher erfunden und das Pferd wurde zum Sportgerät degradiert, mit dem Resultat, dass die Population der Pferde implodierte. Wenn man da mal rauszoomt, dann ist das nichts anderes als ein Zusammenhang zwischen Ökonomie und Biologie am Ende, nämlich Pferdebiologie. Ja, so. Und jetzt erleben wir eine Situation, wo die medizinischen Werkzeuge exponentiell besser werden. Und wir müssen uns schon die Frage stellen, wer hat was davon? Ich glaube nicht, dass wir medizinischen oder mikrobiologischen Fortschritt verhindern können oder sollten. Es wäre ja dramatisch, Fortschritt irgendwie verbieten zu wollen. Und es wäre auch völlig illusorisch. Solange ich mir für $160 ein CRISPR-Cas9 Do-it-yourself-Kit kaufen kann, solange ist es völlig utopisch zu denken, man könnte diesen Zug irgendwie aufhalten. Was wir wirklich versuchen müssen, ist sicherzustellen, dass alle was davon haben. Dass wir nicht eine Spaltung der Gesellschaft haben, sondern also aus einer ökonomischen Spaltung keine biologische Spaltung wird, stärker als wir es eh schon haben, sondern dass wir breiten Bevölkerungsschichten diese schöne neue Welt auch, dass die was davon haben.
Mhm. Wir kommen später zu deinem 10-Punkte-Plan, wo du ganz konkrete Vorschläge machst, aber bleiben wir noch mal einen Moment da. Du hast gesagt, das war eigentlich schon immer so und die 10 Jahre, die heute jemand länger lebt, wenn er oben in der Einkommenspyramide ist als unten, dabei wird es aber nicht bleiben. Ne? Wenn wir nichts tun, reden wir über 50, 80, 100 Jahre Unterschied und vor allem auch unter qualitativen Unterschied. Also es wird Menschen geben, die werden keinen Krebs mehr kriegen und andere, die sich nicht leisten, also wenn wir nicht was tun, ne?
Also die biologische Teilung folgt ja der ökonomischen. Ja, sie ist ein Resultat der ökonomischen Teilung. Und da beginnen die Probleme. Und da beginnen die Probleme insbesondere im Bereich der Automatisierung. Jetzt kehren wir wieder zurück zum Thema Roboter und Software. Die Automatisierung der Wirtschaft hat natürliche Polarisierungstendenzen der Gesellschaft zur Folge. Warum? Weil Roboter und Software am Ende des Tages nichts anderes sind als Kapital. Durch die zunehmende Automatisierung steigt die Kapitalrendite, aber Kapital ist eben immer in der Hand von wenigen. Ja, jeder hat zwei Hände, aber nicht jeder hat Kapital. Das heißt, der ökonomische Kuchen, der wird zwar größer durch Automatisierung, durch Software, durch Roboter, aber nicht alle haben was davon. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Fortschrittsrendite, eine Fortschrittsdividende, wenn man so will, aber wir müssen aufpassen, dass eben die gesamte Gesellschaft etwas davon hat und nicht nur eine kleine Elite.
Ich muss gerade an die Netflix-Serie Altered Carbon denken, die extrem brutal ist, muss man sagen, aber auch eine krasse Dystopie, wo eigentlich die Auflösung der ganzen Story am Ende, die Meth, die ewig leben, also wie Methusalem. Die
Achtung, alle Netflix-Fans, die das noch sehen wollen, jetzt kurz eine Minute überspringen.
Ich versuche nicht, das Ende zu verraten. Ich sag nur, es geht halt am Ende, dreht sich doch ums Ego, was es nicht schafft, mit dieser Zeitspanne umzugehen. Das fand ich so interessant. Also das ist wieder zurück auf die Kernprobleme des menschlichen Daseins geht, im Bewusstsein zu erkennen, mein Ego blockiert mich. Das kam mir gerade total klar in den Kopf, weil das ist eine krasse Vorstellung, es ist für viele Menschen echt weit weg.
Ich musste es nach einer halben Folge ausschalten.
Ich habe es durchgeschaut, von einem Stück. Okay. Ich konnte nicht aufhören. Passiert bei mir sehr, sehr selten. Ich gucke kaum Serien. Ich denke nur gerade, es ist ja sehr greifbar. Also meine Kinder, es ist sehr realistisch. Katinka hat es euch gesagt, die sind 1 und 3, dass die 100 Jahre alt werden, ist mehr als wahrscheinlich. Allein das, was das schon ändert und ausmacht, von hier zu einer anderen Gesellschaft.
Ich weiß gar nicht, ob es so weit weg ist. Also ich meine, der Buchhalter, der Sachbearbeiter in einem großen Konzern, der wird doch jetzt schon durch Software ersetzt, ja? Also das ist ja das Spannende. Ja. Das passiert doch gerade schon. Und es passiert vor allen Dingen in der Mitte unserer Gesellschaft. Es gibt ja viele, die jetzt die Befürchtung haben, wir werden eine Massenarbeitslosigkeit erleben aufgrund der Automatisierung. Es gibt nichts, was dafür spricht. Es gab keine industrielle Revolution der Vergangenheit, die tatsächlich zu Massenarbeitslosigkeit geführt hätte. Was aber passiert, ist, dass der komparative Vorteil, dass Menschen gegenüber Maschinen, dass der immer kleiner wird und deshalb ein Lohndruck entsteht, weil komparative Vorteile werden mit Lohn bezahlt und dieser Vorteil sinkt und Löhne fallen. Das heißt, wir haben einen Lohndruck, insbesondere im Bereich von mittleren Einkommen, mittleren Anspruchsprofilen der Tätigkeiten, also der Buchhalter beispielsweise, der durch Software ersetzt wird. Heißt es jetzt, dass der Buchhalter arbeitslos wird. Ja, nicht unbedingt. Das kann durchaus sein, dass der beispielsweise im Dienstleistungssektor wieder eine Anstellung findet, aber zu welcher Bezahlung? Und das ist der soziale Druck auf die Gesellschaft, die wir fürchten müssen und auf die wir uns Antworten entwickeln müssen.
Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Du siehst neben dem Spaltungsrisiko weitere Risiken. Einmal das Herrschaftsrisiko, da geht es ja darum, dass es zu einer Machtverteilung kommt, ne? Die Frage, wer hat eigentlich die Herrschaft im Netz? Welche Bedeutung hat dieses digitale Duopol, was wir aktuell noch haben? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Was wird da auf uns zukommen?
Ja.
Was ist die Herausforderung?
Im Netz ist ja längst der Kampf um die Netzherrschaft ausgebrochen, ja? Und es gibt zwei entgegengesetzte Kräfte, die da wirken. Auf der einen Seite wirkt die Kraft der Gravitation, wenn man so will. Man kennt sie aus der Physik. Ja, je größer die Masse eines Körpers, desto größer ist die Anziehungskraft. Und genau das Gleiche haben wir im Bereich der Plattformmonopole, der digitalen Superplaneten, Google, Facebook, Amazon und so weiter. Und wir alle kennen die Ursachen dafür. Netzwerkeffekte, Datennetzwerkeffekte kommen jetzt dazu. Ja, wer auf den meisten Daten sitzt, kann die besten künstlichen Intelligenzen trainieren. Wer die besten KIs trainiert, hat die besten KI-Softwareprodukte, die dann von den meisten Menschen genutzt werden, die dann wiederum die meisten Daten produzieren, die dann wiederum
die Produkte
verbessern. Also wir haben da so einen Zirkel nach oben wie nach unten. Und auf der anderen Seite wirkt die Kraft der Entropie, wenn man so will, also die Verteilung in der Physik. Ja, je größer die Entropie, desto größer die Verteilung. Also man kann das Konzept der Entropie ganz gut erklären an einem Kinderzimmer. Da gibt es auch eine natürliche Tendenz zur Verteilung. Man kann zwar aufräumen, aber nach 2 Stunden ist die Entropie wieder da. Also die ist vergrößert worden, die Entropie. Alles ist wieder verteilt. Also das Leben strebt nach Verteilung, ist die Entropie. Und genau das Gleiche, es ist genau gegensätzlich zur Gravitation. Und genau das Gleiche wirkt auch gegensätzlich im Netz durch die Blockchain, ja, die jetzt die verteilte Organisation von allem, was uns lieb und teuer ist, ermöglicht, ne, sozusagen das Distributed Ledger als Möglichkeit der institutionslosen Verwaltung von Wirtschaft. Also sprich, die Blockchain ermöglicht ja beispielsweise Bitcoin, eine Währung ohne Zentralbanker, Finanzamt, irgendjemand, der sich drum kümmert. Ja, nur Algorithmen sorgen für Recht und Ordnung und eben die Infrastruktur, die dahinter steht. Und das ist schon was genial Neues. Es gibt genug Menschen, die sagen, das ist so revolutionär wie die Erfindung der doppelten Buchführung in der Renaissance, die ja erst die Voraussetzung war für den modernen Kapitalismus.
Für jemand, der jetzt kurz davor ist zu sagen, oh, das ist mir zu technisch, wenn ich es erklären würde und sagen würde, naja, stell dir vor, das ist ein Buch und ich habe hier fortlaufende Seiten und ich kann immer sehen, hier ist Seite 149, dann kommt Seite 150, 151 und obendrauf kommt immer eine neue Seite. Jetzt verkaufst du mir ein Grundstück, dann wäre das so, als wenn jeder in dieses Buch reingucken könnte und wir legen eine neue Seite drauf und wenn einer eine rausreißen würde, würde man sehen. Das ist eigentlich das, was die Blockchain technisch umsetzt, jetzt mal in ganz, ganz einfacher Sprache, richtig?
Genau, es geht um Code, der Vertrauen schafft. Ja, es geht um eine technische Infrastruktur, die es ermöglicht, ohne Mittelsmann, ohne Vertrauensinstitution.
Alle können das Buch sehen.
Genau, etwas zu verwalten, seien es irgendwelche Daten oder irgendwas anderes. Also alles, was dem Menschen wichtig ist, Werte. Lässt sich in einer Blockchain sicher und ohne Institution ablegen und verwalten. Mhm.
Wir kommen später noch zur Blockchain. Nochmal im Teil, danke trotzdem für die Erklärung. Ich freue mich immer wieder, wenn mir Menschen Dinge so einfach erklären können, wie du das kannst und wie du das kannst. Also ihr könnt es beide.
Das war ja fast eine Frage. Sie wurde mir als richtig bestätigt. Und jetzt kann ich diese Geschichte verwenden und weitererzählen.
Wir kommen nochmal zum dritten Risiko. Ich finde es sehr schön, diese Thematik auf drei große Risiken. Ne? Spaltungsrisiko, Herrschaftsrisiko. Das dritte, was du nennst, ist Gesinnungsrisiko. Du sprichst davon, dass diese Zeitwende, in der wir uns befinden und die ja noch schneller werden wird und es noch viel weiter in andere Themen führen wird, unser politisches System überfordert. Das versuche ich seit Jahren auch immer, wenn ich gefragt werde, zu erklären. Wir leben in einem Rechtsstaat, der es nicht hinkriegt, sowas wie Werbeblocker, Adblocker, was nichts anderes ist als Wegelagerei. Das sind Leute, die blocken auf Seiten, die ihnen nicht gehören, die Finanzierungsmöglichkeiten weg und sagen, ah, wenn du mir aber 30% deiner Werbeeinnahmen gibst, dann lasse ich dich durch. Also das ist Mafia. Mhm. Es ist nicht möglich, dass so etwas entschieden wird vom Gericht, weil die Gerichte es nicht verstehen. Mhm. Und das ist ja eine kleine Sache. Mhm. Und vielleicht hast du noch andere Beispiele, warum du zu der These kommst, dass unser politisches, unser Rechtssystem überfordert ist.
Ja, also generell erleben wir eine explodierende Komplexität in unserer Gesellschaft. Und mit dieser Komplexität kommt die Politik systemisch nicht mehr zurecht. Da geht es nicht nur um Verständnis. Da geht es auch um Geschwindigkeit, um Komplexität im klassischen Sinne. Ja, ein Jumbojet ist kompliziert. Ja, man muss wahrscheinlich ein Studium der Luftfahrttechnik absolvieren, um alles in einem Jumbojet zu verstehen. Aber es ist nicht komplex, das Wetter ist komplex. Also ein Flügelschlag in Japan kann den Wirbelsturm in Texas auslösen. Das ist ja immer das, was man als Komplexität beschreibt. Und genau das erleben wir in unserer Gesellschaft. Ein Twitter-Foto kann Weltpolitik machen, ja. Es gibt so viele Zusammenhänge und so viele Interaktionsmöglichkeiten, dass es wahnsinnig schwierig geworden ist, für das Staatsmanagement damit umzugehen. Und mit dem Thema Gesinnungskrise als drittes Gefahrenpotenzial meine ich aber auch noch was anderes, nämlich die Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn beispielsweise ein Großteil der ökonomischen Wertschöpfung durch Maschinen übernommen wird. Ja, wir definieren uns ja alle über unsere Arbeit. Und ich habe im Zuge des Schreibens dieses Buches auch viele schlaue Menschen treffen dürfen, unter anderem den Soziologen Achim Nassé in München, der meinte, Arbeitslose, also nicht wörtlich, aber Arbeitslose Unterschichten sind das Gefährlichste für die Demokratie und Arbeitslose oder nutzlose Akademiker sind das Zweitgefährlichste für die Demokratie. Also nicht wörtlich, sondern sinngemäß. Ja, ja. Und das ist es am Ende des Tages. Ja, also wir leben in einer Gesellschaft, die sich über die Arbeit definiert und jetzt lagern wir die Arbeit an die Maschinen aus. Das ist, das freut Populisten, das freut Demagogen, aber das freut nicht unbedingt gemäßigte Kräfte.
Hm. Da gibt es natürlich auch etliche Hollywood-Beispiele, wo das aufgegriffen wird. Ne? Jetzt jüngst, wie heißt der von Steven Spielberg? Ready Player One.
Ja, sensationeller Film. Hast du gesehen?
Nee.
Musst du sehen.
Wo eigentlich alle in der Virtual Reality leben. Das ist ja auch das Beispiel von Elon Musk. Der sagt, die Leute müssen mit Computerspielen dann bei Laune gehalten werden. Ich persönlich habe die These, und ich glaube, die gibt's ja noch, dass wir arbeiten viel zu gern oder wir identifizieren uns nicht nur über die Arbeit, sondern wir suchen uns ja auch Arbeit des Arbeitswillen, auch wenn Leute es nicht wahrhaben wollen. Ja. Ne? Wir lieben Arbeit alle, wir werden die nicht einfach abgeben. Und ich glaube, das ist ja auch die große Chance, die wir sehen, dass man sagen kann, naja, wenn ich mir das aussuchen kann, was ich tue, Wertschöpfung hin, Wertschöpfung her, wenn ich es auslagern kann und darüber einer Tätigkeit nachkommen kann, die mir etwas gibt, klar, ich brauche nur noch ein Ergebnis dahinter, das ist das Problem. Ich mache es ja nicht zum Spaß.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen gesellschaftlicher und ökonomischer Wertschöpfung. Also die ökonomische Wertschöpfung wird automatisiert, aber was ist mit der gesellschaftlichen Wertschöpfung? Oder einfacher ausgedrückt, wir müssen uns und wollen uns doch weiter um Alte, Kranke, Kinder, die Kultur kümmern. Und zum Glück gibt es in dieser Gesellschaft einen Konsens, dass das durch Menschen geschehen soll und nicht durch Maschinen. Das ist auch nicht überall gleich. In Japan beispielsweise ist es ja viel üblicher und normaler, dass beispielsweise in der Altenpflege Roboter zum Einsatz kommen. Aber wir wollen das nicht. So, und solange wir das nicht wollen, gibt es ja eigentlich auch genug zu tun. Nur leider leben wir in einem Land, das ökonomische Wertschöpfung mit gesellschaftlicher Wertschätzung verbindet. Und da ist der Kern des Problems. Also das müssen wir, glaube ich, angehen, wenn wir in einer automatisierten Wirtschaft uns weiter zurechtfinden wollen.
Kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht. Begrüßen wir die Firma PayPal, unseren heutigen Werbepartner, mit ihrem Produkt PayPal Business in a Box. Was ist das? Also, total einfach. Wenn ihr einen eigenen Webshop anlegen wollt, dann könnt ihr mit der kompletten Paketlösung Business in a Box von PayPal diese ganze Shop-Installation, alle Zahlungsmethoden von Buchhaltung über Marketing kompletto alles in einem Bundle bekommen. Das ist die Möglichkeit für einen Online-Shop-Betreiber, direkt mit dem Online-Business durchzustarten. Ihr habt relativ wenig Aufwand, ihr geht einfach auf den Online-Shop von 1&1, also das gibt's über den Link. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu gestalten mit ein paar Klicks. Dort integriert habt ihr PayPal Plus, das ist eben die Lösung, wo ihr die vier beliebtesten Zahlungsarten euren Kunden anbieten könnt, nämlich PayPal, Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung. Und habt eben auch ein integriertes Buchhaltungs- und Marketing-Tool, mit dem ihr darauf zugreifen könnt. Wo findet ihr das Ganze? Unter www.paypal.de/ Box. Es ist so einfach, heute einen Webshop zu starten. Es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu tun.
Du hast im Verlauf deines Buches kommst du auf ein, wie ich finde, für jemanden, der 34 bist du?
Genau.
Unfassbar mutigen Schritt, nämlich zu sagen, ich als 34-jähriger Unternehmer, und du hast es sehr schön auch hergeleitet, warum du glaubst, dass deine Generation eben vielleicht auch diese Rolle haben wird, einen 10-Punkte-Plan entwickelt, was wir eigentlich angehen müssten. Und der hat mich, wie gesagt, nicht die ganze Nacht, aber sehr, sehr gefesselt, weil ich ihn wirklich spektakulär gut finde. Vielleicht versuchen wir mal, uns diese 10 Punkte anzugucken, nicht alle in der vollen Tiefe, aber du fängst ja an mit dem Thema Steuergerechtigkeit. Ne? Für dich sind Steuern etwas, was auch diesem Spaltungsrisiko sehr deutlich entgegenwirken kann.
Genau.
Du bist der erste Mensch, der mich innerhalb von 4 Sätzen davon überzeugen konnte, dass ich ein Fan bin ab jetzt von der Anhöhung der Erbschaftssteuer. Ich würde damit mal anfangen. Warum ja. Erbschaftssteuer?
Holt mich mal ab, ich war nicht dabei.
Genau,
also,
deswegen kommt die Frage.
Warum es geht ja um die Frage, wie wirken wir dieser Spaltung entgegen und wie verteilen wir die Fortschrittsrendite gerecht? Das sind die beiden Grundfragen. Mhm. Um die es da geht. Und das sind ja keine Zukunftsfragen, das sind aktuelle Fragen. Also wie kann man als normaler Mensch mit einem normalen oder guten Einkommen noch zu Vermögen kommen? Also das ist ja gar nicht so einfach. Mit einem normalen Einkommen kann man sich in keiner großen deutschen Stadt mehr eine Immobilie leisten. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, das ist auch eine Sache für das Steuerrecht. So. Erbschaftssteuer anheben klingt ja jetzt erstmal so nach wahrer Wagenknecht und irgendwie kommunistisch, aber das ist es doch eigentlich gar nicht. Mir geht es bei der Erbschaftssteuer nicht um Omas Erspartes. Das ist nicht Kern der Sache, sondern mir geht es um Betriebsvermögen. Und wir haben ja momentan die Situation, dass wir sagen, wir wollen nicht, dass Betriebe, Familienunternehmen pleite gehen, weil wir sie durch die Erbschaftssteuer in den Bankrott treiben. Das ist natürlich total richtig. Und deshalb gibt es riesige Freibeträge und sozusagen Schonungsverfahren, wenn ein Unternehmer bestimmte Bedingungen erfüllt, also Arbeitsplätze erhält und so weiter, dann muss er keine Erbschaftssteuer zahlen. So, das ist ja gut gedacht, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen, Betriebe zu verschonen, wenn wir gleichzeitig sicherstellen wollen, dass wir keine Betriebe in den finanziellen Ruin treiben durch die Erbschaftssteuer. Wie erreichen wir das? Indem wir beispielsweise den Staat zum stillen Anteilseigner machen. Das heißt, anstatt Erbschaftssteuer erstmal in Cash zu zahlen, kann man den Staat in Anteilen bezahlen. Jetzt will ich natürlich keine Staatswirtschaft. Ich will ja keinen Kommunismus. Der Staat sollte nicht mitreden können bei betrieblichen Entscheidungen. Er sollte auch nicht am Tisch sitzen oder irgendwas machen. Er sollte nur ein stiller Anteilseigner sein. Und über die Jahre sollte der Eigentümer des Unternehmens natürlich auch in der Lage sein oder es sollte ihm ermöglicht werden, diese Anteile zurückzukaufen. Am Ende des Tages ist das nichts anderes als eine Stundung der Erbschaftssteuer und eine liquiditätsneutrale Realisierung der Erbschaftssteuer, was das gleiche Resultat hat, nämlich wir treiben Familienunternehmen, die vererbt werden, nicht in den finanziellen Ruin und können trotzdem diese Vermögen nutzen, um sie der Gemeinschaft verfügbar zu machen.
Genau, du baust eben oder du setzt etwas dagegen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird,
genau.
Ne? Dass diese Vermögen immer größer werden
genau.
Wir kommen auf den Punkt nochmal wieder zurück, weil das, was du mit dem Geld dann machen willst, ist auch sehr, sehr spannend. Das kommt später. Du sprichst in deinem zweiten 10-Punkte-Plan vom bedingten Grundeinkommen. Da war ich kurz vorm Einnicken und wurde dann wach und sagte, das heißt doch bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist das, ne? Das Unconditional Basic Income, was viele fordern, auch viele prominente Unternehmer. Du hast aber eine Bedingung dran geknüpft, die finde ich ganz spannend.
Genau. Ist ja interessant, ne? Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ja mittlerweile ein extrem konsensfähiger Vorschlag. Also egal ob Silicon Valley Milliardär oder linken Politiker, irgendwie wollen alle das bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich habe nie verstanden, warum es eigentlich bedingungslos sein muss. Also wie gerade beschrieben, geht uns ja als Gesellschaft nicht die Arbeit aus. Wir möchten uns ja weiter um die Kultur oder um unsere Nachbarkinder, um die Bildung, um alles Mögliche kümmern. Und warum soll man dann Geld bekommen, wenn man nichts macht, wenn man keinen Beitrag leistet? Ich bin deshalb für ein bedingtes Grundeinkommen. Das heißt, wer einen Beitrag leistet, wer sich um diese Gemeinschaft kümmert, der soll dafür auch entlohnt werden. Und wer aber nichts macht, der soll dafür auch nicht mehr als Hartz IV bekommen. Und wir haben ja nun technische Möglichkeiten, die es früher nicht gab, die dieses bedingte Grundeinkommen überhaupt erst richtig attraktiv machen. Also wir könnten doch eine Bürger-Blockchain einführen, die es Bürgern ermöglicht, Social Coins zu verdienen für soziales Engagement in akkreditierten Stellen. Also jede Stiftung, die entsprechend auch geprüft wurde, darf Social Coins herausgeben. Wer mitarbeitet, verdient Social Coins, kann die später gegen echtes Geld eintauschen und so quasi auf einem bedingten Grundeinkommenskonto diese Social Coins sammeln. Wir haben technische Möglichkeiten, die das überhaupt erst ermöglichen.
Finde ich spektakulär, weil genau das, was du vorhin angesprochen hast, Christoph, das Abtauchen in virtuelle Welten. Es gibt ja wirklich Leute, die sagen, Wissenschaftler, das wird die ernstzunehmendste Suchtgefahr, die es jemals gab. Dagegen ist Kokain gar nichts. Ja. Wir machen weiter, weil wir sind schon ordentlich in der Zeit. Ich sehe schon, Christoph kriegt jetzt schon seinen kritischen Blick. Aktien für alle, dein dritter Punkt im 10-Punkte-Plan, Aktien für alle.
Genau, da geht's wieder um die gerechte Verteilung der Fortschrittsrendite. Also Maschinen, Roboter machen Unternehmen profitabler. Wer hat was davon? Nur die Eigentümer der Unternehmen. Das ist schlecht, das spaltet die Gesellschaft. Wir müssten also eigentlich sicherstellen, dass diese Dividende gerechter verteilt wird. Und da ist mein Vorschlag, Aktien für alle. Ich bin dafür, dass jedes große Unternehmen 20% seiner Anteile abgibt. Das klingt jetzt sehr kommunistisch, ist es aber überhaupt nicht. Das ist auch gar nichts Neues. Das gibt es in der Startup-Welt seit langem, nämlich die sogenannten ESOP-Programme, Employee Stock Option Programme, die ja interessanterweise im überkapitalistischen Amerika deutlich ausgeprägter sind als hierzulande.
Und jeder Google-Mitarbeiter ist Aktionär.
Genau. Und das Spannende ist, das sind jetzt in der klassischen ESOP-Logik keine echten Gesellschafter. Also die haften nicht und die dürfen auch nicht mitreden. Aber wenn sich das Start-up gut entwickelt, dann partizipieren sie an dieser Entwicklung. Und genau das Gleiche schwebt mir auch für große Konzerne vor. Also warum beschränken wir das auf die Startup-Welt? Warum gibt's nicht bei Siemens einen ESOP? Warum gibt's nicht bei der Allianz einen ESOP? Und natürlich dürfte das Resultat keine Gesellschaft der Gesellschafter sein. Es wäre utopisch anzunehmen, es würde funktionieren, wenn Millionen und große Teile der Bevölkerung jetzt in der Haftung stehen würden oder noch schlimmer mitreden dürften alle. Ist natürlich Quatsch. Aber virtuelle Anteile und einen virtuellen Anteil an dieser gestiegenen oder zu erwartenden steigenden Kapitalrendite, das würde, glaube ich, der Gesellschaft echt helfen. Mhm.
Bildungsrevolution, Punkt 4, der ist so ausführlich von dir beschrieben, dass wir da nicht ganz durchkommen. Ich sag mal, was mir besonders mich beeindruckt hat, also einmal ganz klar, das, was du forderst, habe ich auch schon woanders gelesen, Kreativität, konzeptionelle Kompetenz, soziale Intelligenz, ne? Also weg vom Fakten reinbimsen, ne? Was wunderbar geschrieben, Teamarbeit in Prüfungen wird hart sanktioniert, ja, das nennen sie Abschreiben, aber ist eigentlich genau das, was wir hinkriegen müssen, dass Leute sich gegenseitig helfen. Der Punkt, der mich sehr angesprochen hat, ist diese Aufhebung der, wie du sie nennst, künstlichen Trennung von Schulfächern, ne? Das ist das sogenannte Phenomenon-Based Teaching. Also, dass du um Themen herum und nicht um Fächer arbeitest. Ja. Da gibt's gute Erfahrungen. Ich glaube, Finnland ist da ganz gut, ne?
Genau, also Finnland experimentiert damit. Finnland ist ja sowieso sehr innovativ in Sachen Bildung. Und ich finde, das ist zeitgemäß, weil diese Fächergrenzen sind doch völlig künstlich. Es geht ja heute nicht mehr um Faktenwissen. Ich kann mir das gesamte Wissen der Menschheit in Sekundenschnelle auf mein Smartphone holen. Mhm. Es geht darum, Konzepte zu verstehen, Zusammenhänge zu erklären, zu verstehen und auch erklären zu können. Und das erreiche ich doch nicht, wenn ich getrennt Mathematik, Geschichte und Deutsch unterrichte, sondern das erreiche ich, indem ich mich mit Konzepten beschäftige. Konzept Kapitalismus, Konzept Zweiter Weltkrieg, Konzept Religion und die unterschiedlichsten Fächer daran erkläre. Das wird wahrscheinlich nicht ab der ersten Klasse Grundschule funktionieren, ist auch klar. Aber sagen wir mal, ab der gymnasialen Mittelstufe, finde ich, gibt es keine Berechtigung mehr für diese künstlichen Fächer.
Ja, super. Zukunftsbeteiligung, fünfte Forderung oder fünfter Vorschlag. Ein Staatsfonds gründen und der Staat soll dann in Technologieunternehmen investieren. Und finanzieren willst du es mit der?
Erbschaftssteuer.
Und du hast ausgerechnet, wenn wir 30% Erbschaftssteuer hätten, könnten wir jedes Jahr 60 Milliarden in Bildung und Forschung stecken.
Genau. Also am Ende, auch hier wieder, wer verdient die Fortschrittsrendite? Die wird heute im Silicon Valley verdient, in China verdient, in den großen Startups mit ihrer gigantischen Aktienperformance. Wer hat hierzulande was davon? Ein paar wenige Google- und Facebook-Aktionäre, es sind viel zu wenige. Aber warum machen wir nicht das, was andere Länder längst machen, beispielsweise Singapur mit ihrem Staatsfonds Temasek, die investieren in Hochtechnologieunternehmen. Und warum machen wir nicht das Gleiche? Wir nehmen das Geld aus der Erbschaftssteuer, investieren in diese Unternehmen und die Rendite verwenden wir, um die Bildung zu revolutionieren. Ich glaube, das ist ein guter Deal für alle. Und es ist genau die Funktionsweise, die ein Staatsfonds immer hat, nämlich Reichtum vergangener Generationen produktiv zu verwenden für das Glück kommender Generationen. Das ist die Aufgabe eines Staatsfonds.
Der wirkliche Generationenvertrag.
Genau, darum geht's am Ende.
Leuchtet ein. Den nächsten finde ich großartig, gilt für Unternehmen, wie aber eben auch, wie du es nennst, Staatstransparenz. Also quasi Vertrauen schaffen durch Blockchain. Da sind wir wieder bei der Technologie. Ja. Großartiges Konzept.
Also es ist ja, wir alle leben ja ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Staat, das auch eine Gefahr ist für die Demokratie. Und die Blockchain würde doch jetzt etwas Grandioses ermöglichen, nämlich die Nachvollziehbarkeit von jedem einzelnen an den Staat gezahlten Euro. Mit der Blockchain kann ich etwas schaffen, was ich im Bitcoin-System schon habe. Jeder Euro, den ich an Steuern zahle, den könnte ich genau nachvollziehen. Was macht der? Ja? Wofür wird der eingesetzt? Das würde eine extreme Transparenz bewirken, die, glaube ich, für Vertrauen sorgen würde, die dieser Staat dringend nötig hat.
Jetzt haben wir Siebtes. Wir hatten im Podcast mit Döpfner das Digitalministerium. Da gibt es mittlerweile eine Initiative. Das ist zu kurz, wollte ich gerade sagen.
Du hast greifst du nicht auch den Begriff Digitalisierung auch kritisiert, weil wir Deutschen den eigentlich benutzen, die Amis benutzen den gar nicht, weil sie viel mehr Phänomene dahinter verbergen.
Völliger Selbstbetrug. Das ist das Mantra der Dekade. Aber also wir denken ja irgendwie, wenn wir das Wort Digitalisierung verstanden hätten, vernetzte Haushaltsgeräte, Dating-Apps und so weiter, dann würden wir verstehen, was hier in der Gesellschaft gerade passiert. Das ist ja Selbstbetrug. Und du denkst, was du sagst, hat durch Wittgenstein
mal absolut gesagt. Und du greifst es eben sehr viel weiter. Du sagst, es braucht ein Zukunftsministerium.
Genau. Wir haben ja nicht mal ein Digitalministerium. Aber eigentlich wäre es Zeit für ein Zukunftsministerium. Und zwar einfach aus dem Grund, wir brauchen doch einen Leuchtturm. Wir brauchen einen Ort, wo Aufmerksamkeit generiert wird für diesen Wandel und ein Narrativ entwickelt wird, eine Vision, wohin wir als Gesellschaft steuern wollen. Und das kann doch eigentlich nur ein entsprechendes Ministerium sein. Jetzt gibt es Leute, die sagen, auch noch mehr Bürokratie und das ist doch eigentlich so eine Querschnittsfunktion und so weiter. Mag sein, darum geht es mir nicht. Mir geht es um ein Aufwachen.
Müssen ja nicht gleich 5000 Leute sein.
Genau. Du nennst es auch ein Sparringspartner für Berater, für andere Behörden. Also genau, das finde ich, also der Begriff Sparringspartner ist natürlich auch ein moderner Führungsbegriff, aber die Leute sind ja eigenständig. Das finde ich großartig. Dein Punkt 8, Algorithmen und Datenkontrolle, gerade beim Bereich künstliche Intelligenz und kritische Software. Viele können das vielleicht nicht verstehen, aber das ist ja etwas, was immer lauter wird. Auch Elon Musk und Co., die dann auch sagen, es braucht da etwas. Und das ist ja tatsächlich so. Und wir sind auf europäischer Ebene da echt hinterher im Vergleich zu China und den USA.
Ja. Ich glaube, das muss kommen. Natürlich will ich nicht jeden Algorithmus, den es gibt, regulieren. Ja, den Algorithmus in meiner Musikstreaming-App, der ist keine Gefahr für die Demokratie, keine Frage. Aber wir vertrauen Maschinen eben immer mehr gesellschaftlich wirklich heikle Fragen an, in der Justiz, im Finanzwesen, in der Bildung und so weiter. Und es kann doch nicht sein, dass wir für jedes technische Gerät eine Zertifizierung, eine Überprüfung haben und für diese digitalen Innovationen nicht. Es ist schon klar, dass das deutlich komplizierter ist als jetzt die technische Revision einer Pumpe oder einer Bremse oder sowas. Algorithmen verändern sich ständig, sie sind nur so gut wie die Daten, die ihnen zum Training zur Verfügung stehen. Also das ist eine komplizierte Sache, aber das kann ja nicht heißen, dass wir dieses Thema gar nicht erst angehen. Und da ist auch nicht nur der Staat gefragt, da ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Wir kennen das ja aus dem Umweltschutz. Da sorgen ja Organisationen, private Organisationen wie der BUND oder NABU oder wie auch immer, für ein gesellschaftliches Korrektiv, ja, für ein gesellschaftliches Gewissen, einen gesellschaftlichen Watchdog, wenn man so will. Und genau das Gleiche gibt es zwar jetzt auch langsam im Bereich der Algorithmen und der künstlichen Intelligenz, aber es ist viel zu klein, es muss viel größer werden. Und da sind alle gefragt.
Ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn ich überlege, dass auch im Maschinenbau Regeln und Regularien gelten. Und ein neuronales Netz ist eine Maschine, die von Ingenieuren konzipiert, gebaut wird und einen gewissen Zweck verfolgt. Also spricht ja nichts dagegen.
Fassen wir mal 9 und 10 zusammen. Das ist 9, das europäischer Genplan, und 10 globale Kooperation. Das baut so ein bisschen aufeinander auf. Also du willst eben diese Kontrolle nicht nur für den Teil Maschine und Daten, sondern auch eben für das, was in der Gentechnik passiert. Und du glaubst eben auch, nur im europäischen Saft reicht nicht, sondern wir müssen global sein. Ne? Du hast das Technikfolgenkonferenz genannt. Also
genau, also viele der Themen, die wir jetzt besprochen haben, lassen sich natürlich am allerbesten global regeln und am zweitbesten europäisch und nur am drittbesten national. Ist völlig klar. Leider merken wir im Bereich der Klimapolitik, wie schwierig das ist mit der globalen Zusammenarbeit. Und deshalb wäre es, glaube ich, auch falsch, sich darauf zu beschränken, jetzt nur global zu denken. Aber so ein paar Dinge kann man ja tun, beispielsweise eben eine Technologiefolgenkonferenz der UNO, ja, ähnlich der Klimafolgenkonferenz. Auch wenn die nicht immer extrem ergebnisreich war, so schafft sie zumindest eines, nämlich die globale Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Und Ähnliches müssten wir auch im Bereich der Technologiefolgen haben.
Wir lassen einen Teil jetzt aus. Du hast unfassbar tolle Beispiele von Startups, weil du glaubst, dass ja auch Startups sind ein Schlüssel zu der Lösung der Probleme. Wir wollen ja auch noch, dass viele Leute dein Buch kaufen und das verraten wir jetzt mal nicht. Also du hast wirklich zu unfassbar schönen Themen tolle Beispiele rausgesucht. Das, was wir noch machen wollen, und wir verabschieden dich schon vorher, wir danken erstmal ganz herzlich fürs Kommen.
Vielen Dank.
Ist deine kleine Utopie, die hat uns so gut gefallen, dass wir sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern.
Genau. Also ich kann auch nochmal sagen, guck mal, ich habe das Buch nicht gelesen, ich werde es jetzt lesen, ich werde es nachholen, ja, ich werde es aus der Umzugskiste rausholen. Wir haben nämlich bald wieder normale Bürosituationen, weil allein das darüber nachdenken unfassbar viel Raum lässt für neue Ideen. Ja. Also du erklärst genau, das so wunderbar schwarz und weiß, dass ich ganz viele Ideen dabei habe und das ist das für mich Entscheidende zu sagen, da bewegt sich was im Kopf. Also vielen Dank dafür und wir werden jetzt kommentarlos dir das Wort überlassen und danach aussteigen.
Deutschland 2051. Glaube ich den Briefen der Rentenversicherung, werde ich im Jahr 2051 in den Ruhestand treten. Bis zum Ende meines Arbeitslebens, zur Mitte des Jahrhunderts, wird sich zeigen, ob wir diese revolutionäre Epoche meistern oder nicht. Schon aus beruflichen Gründen bin ich Optimist. Und so kann ich mir das Land vorstellen, in dem ich eines Tages glückliche Jahre als rüstiger Rentner verbringen möchte. Doch nur wenn wir aufhören, die Gegenwart schön zu malen, könnte dieser Traum wahr werden. Herbst 2051. Deutschland schaut mit Zuversicht in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Es herrscht Aufbruchstimmung. Seit 2,5 Legislaturperioden regiert ein politisches Start-up, die Liste Zukunft. Als Hybrid aus Partei und Bewegung hat es unverbrauchtes Talent in die Politik gelockt. Kanzler ist ein charismatischer Endvierziger syrischer Abstammung. Früher einmal SPD-Mitglied, wurde ihm bald klar, dass mit der greisen Dame Sozialdemokratie das Land nicht mehr zu renovieren ist. Die Regierung der Liste hat den ersehnten politischen Aufbruch herbeigeführt. Grundlegende Reformen wurden auf den Weg gebracht, gegen den Widerstand der alten Parteien und Gewerkschaften. Bundespräsident ist ein ehemaliger Zukunftsminister. Vor seiner Berufung ins Kabinett leitete er ein Start-up in Palo Alto. Als Minister hat er sich den Ruf eines strategischen Masterminds der Erneuerung erarbeitet. Die Financial Times nannte ihn sogar den Elon Musk der öffentlichen Innovation. Der echte Musk verbringt seine letzten Lebensjahre auf einer Mondkolonie. Die Anzahl der privatwirtschaftlichen Beschäftigten ist dramatisch gefallen. Doch bewegt das die Gemüter kaum. Seit Einführung eines bedingten Grundeinkommens verbringen Millionen Bürger ihre Tage mit gesellschaftlichem Engagement. Als Rentner werde ich davon profitieren. Viele junge Menschen verdienen sich ihre Social Coins, indem sie Senioren bei alltäglichen Erledigungen zur Hand gehen und mit ihnen zusammen Zeit verbringen. Besonders beliebt sind neuerdings gemeinsame Virtual Reality Zeitreisen. Seit einem Jahr verbietet die Straßenverkehrsordnung manuelles Fahren. In Wolfsburg ist das letzte Auto mit einem Verbrennungsmotor schon vor einem Jahrzehnt vom Band gelaufen. Die weltgrößte Batteriefabrik steht ebenfalls in Niedersachsen. Sie wird von einer DAO betrieben, an deren ICO sich vor einigen Jahren Hunderttausende Bundesbürger beteiligt haben. Der Zukunftsfonds des Staates verwaltet mittlerweile über 1 Billion Euro. Deutschland ist der größte Einzelaktionär an der Technologiebörse Nasdaq, deren Marktkapitalisierung dreimal größer ist als die der New York Stock Exchange. Die Renditen sprudeln nur so ins Bildungssystem. Schulen und Universitäten wissen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Das aktuelle Gewinnerteam von Jugend forscht hat einen eigenen Quantencomputer gebaut. Die Bundesrepublik ist zum Real Madrid der PISA-Studien geworden. Gehen Germany lautete kürzlich der Titel der letzten Printausgabe des Economist. Deutschlands Startups führen die biotechnologische Revolution an. In Martinsried, vor den Toren der 3-Millionen-Stadt München, wurden gentechnische Verfahren entwickelt, um Embryos gegen jede Art von Krebs zu immunisieren. Während chinesische Bürger zum Biotuning ihrer Kinder verpflichtet sind, regelt hierzulande ein neues Gesetz das Recht auf genetische Optimierung für alle. Auch meine Enkel wurden mit den besten biologischen Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben zur Welt gebracht. Die Bürokratie des Staates arbeitet transparent wie nie. Eine Bürger-Blockchain wurde eingerichtet. Millionen Haushalte beteiligten sich mit ihren privaten Rechnern am dezentralen Register der Nation. Die Bundesrepublik gilt weltweit als Vorbild für eine virtuelle und unbestechliche Verwaltung. Auf meinem iPhone 42, es handelt sich um eine intelligente Kontaktlinse, findet sich die Bundes-App. Mit ihr kann ich mir alle Aktivitäten der öffentlichen Hand buchstäblich vor Augen führen. Wer hätte das gedacht? Früher pilgerten deutsche Manager für ihre digitale Erleuchtung in Silicon Valley. Heute ist Deutschland zum Sehnsuchtsort der Zukunftsgläubigen geworden.